Ja, diese Versuchungsgeschichte, liebe Geschwister, das ist schon ein ganz besonderer Text. Oder sagen wir es so, ein Text mit einer, ja, mit einer ganz besonderen Offenbarungsqualität. Denn wer hätte uns das eigentlich sagen können, was hier passiert ist? Es war ja keiner dabei. Es gab keine Zeugen, es gab keine Apostel, oder wie wir heute sagen würden, es gab keine Reporter, es gab keine Fotografen, es gab keinen journalistischen Einsatzwagen, all das war nicht vorhanden. Das, was wir also jetzt hier in diesem Matthäusabschnitt, in diesem Kapitel vor uns haben, tja, kann also nur Jesus Christus selber seinen Jüngern erzählt haben. Und hätte er es nicht getan, Jesus Christus, dann wäre uns das verborgen geblieben. Tja, wir hätten überhaupt keine Chance gehabt, irgendwie einen Zugang zu diesem Text also hier zu finden. Und deswegen ist es schon ein Text mit einer eben ganz besonderen Offenbarungsqualität. Es ist sicherlich nicht der einzige Text in der Bibel. Da gibt es noch mehrere Texte mit dieser besonderen Offenbarungsqualität. Ich denke mir zum Beispiel an den Psalm 110, wo also davon Jesus Christus die Rede ist, als dem ewigen König und dem Priester. Und wo es dann in dem Vers 4 heißt, du bist der ewige Priester nach der Weise Melchisedeks. Nicht wer hätte uns das sagen können? Nicht was da vor Grundlegung der Welt zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn da beschlossen worden ist, wenn nicht Gott selber? Nicht, oder gehen wir nur zurück an den Anfang der Bibel, Schöpfungsgeschichte. Nicht, wenn es zum Beispiel da heißt, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, wer sollte uns das mitteilen? Als Gott selber. Nicht, oder noch ein letztes Beispiel, Hiob. Nicht, wo uns berichtet wird, was da in dieser unsichtbaren Welt, nicht, was da also abläuft. Nicht, wer hätte uns das sagen können, als eben Gott selber. Nicht, und so war es eben auch, ja, Jesus Christus, ein ganz besonderes Anliegen, dass er das seinen Jüngern und damit natürlich letztlich auch uns, dass er das seinen Jüngern mitteilt, was damals bei seiner Versuchung also geschehen ist, was da passiert ist. Und was wir hier in Matthäus 4 lesen, ja, man kann sagen, es ist ja quasi so der Anfang, der Beginn des Wirkens Jesu Christi. Gut, davor haben wir in Anführungsstrichen nur noch die Taufe Jesu Christi durch Johannes. Und warum heute Morgen der Text? Ja, der Grund ist folgender. Ich denke, dieser Text ist auch sehr gut geeignet, ihn an den Anfang der Passionszeit zu stellen, in der wir uns ja so momentan befinden. Dazu eignet sich dieser Text also wirklich wunderbar, um nämlich deutlich zu machen, was am Beginn des Wirkens Jesu Christi von vornherein klar war, nicht, dass das sich in den letzten Wochen, Tagen und Stunden immer seines irdischen Lebens immer weiter zuspitzt. Ja, man kann sogar sagen, dass hier in der Versuchungsgeschichte ja eigentlich die Entscheidung darüber fällt, ob es überhaupt eine Passion gibt. Denn stellen wir uns einmal vor, Jesus Christus hätte dieser Versuchung nicht widerstanden. Also ich wage das zu behaupten, dass also hier schon die Entscheidung darüber gefallen ist, ob es überhaupt eine Passion gibt. Dass Jesus Christus vor Grundlegung der Welt sich dazu entschlossen hat, das wissen wir. Aber hier, jetzt in dieser Geschichte, wird ihm als Mensch ganz klar, was es wirklich heißt, die Passion auf sich zu nehmen, diesen Leidensweg, diesen Passionsweg also zu gehen. Und was sich hier in der Versuchungsgeschichte abspielt, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das Paradiesereignis, ja, im zweiten Durchgang. Da haben wir also den Anfang der Menschheitsgeschichte, da haben wir Adam 1, der da im Paradies war, und der kurze Test seines Vertrauensgehorsams gegenüber Gott ging vollkommen daneben. Er musste das Paradies verlassen, alle mussten das Paradies verlassen. Ein Engel wurde da vorgestellt, damit also keiner mehr hineinkommt. Und jetzt kommt Adam 2, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und liebe Geschwister, bedenken wir, der hatte schon 40 Tage des Fastens und Entbehrens hinter sich. Ja, ich möchte sagen, es war auch schon so eine Art der Versuchung. Und dann kommt diese dreifache Versuchung, nicht? Das ist übrigens auch ein Bild der Vollständigkeit. Dann kommt also diese dreifache Versuchung für Jesus Christus, wirklich die Anfechtung seines Glaubens. Und das Einzige, was Jesus Christus auf dieser Seite der Erde zu lernen hatte von seinem Vater, das war eben auch Vertrauensgehorsam. Das war eben dieser Vertrauensgehorsam. Und das, was uns hier in dieser Versuchungsgeschichte berichtet wird, das wird uns ja zugespitzt, nochmal, ja, möchte ich sagen, in einer Art zweite Versuchungsgeschichte wieder berichtet. Nämlich kurz bevor Jesus Christus hingerichtet wurde, nämlich in dieser Gebetszeit in Gethsemane. Und damit wird deutlich, dass der Feind in beiden Versuchungsgeschichten am Vertrauensgehorsam Jesu Christi gescheitert ist. Und die letzte Vorbemerkung, bevor wir da also ins Detail gehen, die letzte Vorbemerkung, die ich noch machen möchte, ist, dass auch hier in aller Deutlichkeit von Satan die Rede ist, wie sonst kaum an einer anderen Stelle der Bibel. Vom Satan als Realität, der absolut bibelkundig ist, der über ein erschreckendes Potenzial verfügt, der über ein gewaltiges Territorium herrscht. Jetzt kommt es aber von einem Satan, der auch scheitert. Und bei allem Teuflischen, was hier in dieser Versuchungsgeschichte zur Sprache kommt, bei aller feindlichen Gegenmacht, die sich hier entfaltet, nicht, ist er trotzdem an der Leine Gottes und er kann und darf nur so weit gehen, wie die Leine führt. Nur momentan hat man ja so den Eindruck, diese Leine ist recht, recht lang. Aber bedenken wir, Gott ist auch in der Lage, diese Leine wirklich zurückzuziehen. Aber jetzt natürlich, was will Jesus Christus uns wirklich mit dieser Versuchungsgeschichte mitteilen? Warum hatte er das damals wirklich seinen Jüngern also wissen lassen, was da bei seiner Versuchung passiert ist? Und ich denke, er möchte mit uns, dass wir einen Blick werfen, einmal in seine Vergangenheit. Dass wir zweitens mit ihm einen Blick werfen in unsere Gegenwart. Und dass wir drittens mit ihm einen Blick werfen in die Zukunft. Immer unter dem Aspekt der Versuchung und der Anfechtung gesehen. So wollen wir heute Morgen mal diesen Text angehen. Also zunächst mal der Blick in die Vergangenheit Jesu Christi. Schauen wir also zurück in das Leben von Jesu Christi und wir landen hier in dieser Szene vor circa 2000 Jahren. Nun, das allererste, was wir entdecken, ist, dass hier ja ganz dramatische Entscheidungen fallen. Und schaut mal, liebe Geschwister, in dieser Versuchungsgeschichte davor wird uns ja die Taufe Jesu berichtet durch Johannes den Täufer. Und was sagt Gott da zu seinem Sohn im letzten Vers dieser Taufe? Da sagt er, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und direkt danach, jetzt kommt der Widersacher und fragt ihn, bist du Gottes Sohn? Das wusste der doch. Bist du Gottes Sohn? Bitteschön, dann tritt auch so auf, wie man es von einem Sohn Gottes auch erwartet. Dann nimm doch all deine Rechte mal in Anspruch. Dann zeig doch mal wirklich, was du kannst. Ja, man möchte fast sagen, dann beweise doch deine Gottessohnschaft, die dir der Vater gerade in der Taufe zugesichert, zugesprochen hat. Und merken wir, das war wirklich eine Versuchung für Jesus Christus in diesem Moment. Denn ausgerechnet das, was Jesus Christus so im Kern eigentlich ausmacht, nämlich der Sohn Gottes, diese Gottessohnschaft, die soll er jetzt aufs Spiel setzen. Nicht, dass es eben heißt, bitteschön, tritt wirklich als Sohn Gottes in dieser Welt auf, so wie man das wirklich erwartet. Nicht, und er sollte sozusagen ja als Wohltäter auftreten, er sollte auftreten, der Wunder geschehen lassen kann, und er sollte auch auftreten ja als Herrscher. Und deswegen werden ihm ja diese drei Fragen hier gestellt. Nicht zuallererst hier diese Brotfrage. Nicht, was er im Grunde genommen nichts anderes bedeutet, als dass er also sein Potenzial ausschöpfen soll, um endlich mal das soziale Problem der Welt zu lösen. Nicht, wie können wir das soziale Problem lösen mit all ihrem Elend und mit all ihrer Not, nicht, was schon seit Jahrhunderten nicht das Geschehen auf dieser Erde bestimmt. Nicht, wie kriegen wir die soziale Frage gelöst? Nicht, wer gibt uns Antworten auf all die gesellschaftspolitischen Nöte und Ängste? Du kannst es doch, Jesus Christus. Für dich ist es doch ein leichtes. Du bist doch der Wohltäter. Komm, mach es. Nicht, und dann zweitens diese zweite Frage, diese Wunderfrage oder diese spirituelle Frage. Komm, lass doch ein Wunder geschehen. Stürz dich hinab. Du weißt doch, Psalm 91 gilt doch dann. Du wirst dich nirgendwie verletzen. Du wirst getragen werden. Was glaubst du, was dir die Menschen zujubeln werden? Was sie dich verehren werden? Wenn du sichtbar von Engelsflügen getragen da auf den Boden von Jerusalem herabkommst. Die werden dich verehren. Glaub es mir. Nicht, und dann letztlich stellt er ihm noch diese Machtfrage und sagt zu ihm, ich zeige dir all das Überragende an Macht und Herrlichkeit, all diese Reiche, die wir sowieso gehören, aber ich gebe sie dir. Du kannst sie haben, wenn du so willst. Du kannst darüber verfügen. Aber nur eins, bitte fall von mir nieder und bete mich an. Ja, das wäre es gewesen, liebe Geschwister. Wohltäter, Wundertäter, Herrscher. Aber Wundertäter, Wohltäter, Herrscher haben wir im Laufe der Menschheitsgeschichte schon genügend gehabt. Erlöser haben wir nur einen. Erlöser haben wir nur einen. Und merken wir, was sich hier wirklich abspielt. Nicht, dass nach Ansicht des Widersachers Jesus Christus alles sein kann. Er kann edel, hilfreich, gut, wunderbar, machtvoll, herrlich sein. Alles kann er sein. Nur eines darf er nicht. Erlösen. Das darf er nicht. Nicht, aber was wäre das ein Messias gewesen? Nicht, der dann so aufgetreten wäre. Nicht jemand, den wir hätten vorzeigen können. Jemand, mit dem wir hätten durchstarten können. Jemand, der die soziale Frage endlich in die Hand nimmt und sie auch löst. Nicht dem ein spiritueller Geist innewohnt und der Wunder tut und der alle Kraft und Macht hier auf Erden hat. Was wäre das für ein Messias gewesen? Und nun kommt Jesus Christus und sagt dreimal, nein, nein, nein. Und damit entscheidet er sich schon hier für das Kreuz, das eines Tages am Ende seines Weges sichtbar sein wird. Hier entscheidet er sich. Und hier erleben wir, dass Jesus Christus hier in Matthäus 4 eben nicht als Wohltäter, als Wundertäter oder da als Herrscher auftritt, sondern was erleben wir im Grunde genommen? Wir erleben einen, der Hunger hat. Nicht? Wir erleben einen Jesus Christus in absoluter Niedrigkeit. Wir erleben einen Jesus Christus, der einen Weg ist, der überhaupt nicht dem Weg eines Gottessohnes entspricht, aus unserer Sicht, aus des Menschen Sicht, der anstößig ist. Nicht, aber das ist genau das, was der Philipperbrief sagt, wenn es da heißt, er wart Gehorsam. Gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, warum kriegt er diesen Namen? Ja, weil er eben dieses Vertrauensgehorsam gelebt hat. Weil er wirklich das gelebt hat. Und wir haben es vorhin schon mal erwähnt, das war das Einzige, was Jesus Christus hier auf dieser Seite zu lernen hatte. Vertrauensgehorsam gegenüber seinem Vater. Und das ist das Einzige, was du und was ich auf dieser Erde zu lernen haben. Vertrauensgehorsam gegenüber Gott, gegenüber Jesus Christus und dann unseren Weg zu gehen. Und seht, deswegen, weil Jesus Christus hier dieser Versuchung, Wohltäter, Wundertäter und Herrscher zu sein, widerstanden hat, deswegen konnte er später in seinem Leben, konnte er als Wohltäter 5000 Leute speisen. Konnte er später als Wundertäter den Lazarus aus dem Grab herausholen. Konnte er später als Herrscher über Naturgewalten den See Genezareth beruhigen. Ohne dass ihn das angefochten hätte ohne dass ihn das versucht hätte, ohne ja, dass ihn das irgendwie angezweifelt hätte. Da konnte er es aber tun, weil er hier dieser Versuchung da eben widerstanden hat. Und liebe Geschwister, stellen wir uns nur mal einen Augenblick vor, Gott hätte da, Jesus Christus hätte da wirklich versagt. Stellen wir uns das mal einen Augenblick vor. Es gäbe kein Kreuz. Es gäbe kein Blut zur Vergebung deiner und meiner Schuld. Es gäbe keine Chance, aus dem Gerichtsurteil des lebendigen Gottes herauszukommen. Es gäbe keine Zusage ewigen Lebens. Es gäbe keine Chance auf Gemeinschaft mit Gott. Alles wäre weg. Und dann müssen wir uns doch fragen, ja, was wollten wir denn dann eigentlich mit einem Wohltäter, mit einem Wundertäter, mit einem Herrscher? Könnten wir doch dann vergessen. Könnten wir doch dann wirklich vergessen. Also merken wir, worin also wirklich diese Versuchung lag. Und deswegen ist es für uns heute wirklich ein großes Geschenk, dass hier wirklich in dieser Versuchungsgeschichte Jesus Christus Vertrauensgehorsam geleistet hat. Und jetzt natürlich die Frage, wie hat er das geschafft? Wie hat er dieser gemeinen Versuchung widerstanden? Und er hat sie dadurch widerstanden, indem er zutiefst verankert war in dem Worte Gottes. Und das ist ja auch hochinteressant. Nicht nur, dass er die Bibel zitiert, sondern was er auch aus der Bibel zitiert. Das ist ja interessant. Drei Zitate aus demselben Buch, aus dem fünften Buch Mose. Da muss man sich doch mal fragen, warum macht, warum? Hätten ja auch Zitate aus willkürlichen Büchern sein können. Warum ausgerechnet drei Zitate aus dem fünften Buch Mose? Und wenn man mal so das fünfte Buch Mose so durchliest, dann könnte man, da taucht also so in gewissen Intervallen, taucht da immer so eine Vokabel auf, oder man könnte diesem ganzen Buch so diese Überschrift gehen, bewahre dir das gegebene Wort Gottes. Bewahre dir das gegebene Wort Gottes. Und das hat Jesus. Und so hat er dreimal zitiert. Und hat somit dreimal die ebenfalls biblisch fromm vorgetragenen Dinge des Widersachers entmächtigt. Ja, man könnte so sagen, Jesus Christus hat in diesem Moment Widerstand geleistet mit der Schrift gegen den Missbrauch der Schrift. So könnte man sagen. Jesus Christus hat in diesem Moment Widerstand geleistet mit der Schrift gegen den Missbrauch der Schrift durch den Widersacher. Und so können wir wirklich dankbar sein und ihn immer wieder anbeten, dass er in dieser Geschichte, in dieser Versuchung wirklich also widerstanden hat. Als Wohltäter, als Wundertäter, als Herrscher hätte er nicht sterben müssen. Nicht, er wäre geehrt worden, ihm hätte man zugejubelt. Nicht, er wäre auf einen anderen Weg geführt worden, Karfreitag mit all den Spöttereien und Verachtungen und Verhöhnungen und vor allen Dingen den Grausamkeiten, wäre ihm alles erspart geblieben. Aber wir hätten all das andere, was wir vorhin aufgezählt haben, all das hätten wir nicht. All das hätten wir nicht. Und so können wir ihn wirklich darüber anbeten, dass er damals eben kein Wohltäter, kein Wundertäter und eben kein Herrscher geworden ist, sondern wirklich der Mann vom Kreuz. Und wir dadurch wirklich Vergebung haben unserer Schuld. Wir dadurch wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Wir dadurch wirklich bewahrt werden vor dem ewig Getrenntsein von Gott. Und darüber können wir ihn wirklich nur jeden Tag anbeten. Aber Jesus Christus möchte nicht nur, dass wir mit ihm einen Blick in seine Vergangenheit werfen, sondern dass wir mit ihm, und damit komme ich zum zweiten Punkt, dass wir auch einen Blick in unsere Gegenwart werfen. Und die Frage ist natürlich, wo findet denn in Jesus Christus heute, also in unserer Gegenwart, diese Versuchung, diese Anfechtung statt? Nun, Jesus Christus ist durch. Das haben wir ja gerade gehört. Nicht? Jesus Christus hat es geschafft, als das Haupt. Wer hängt aber noch drin? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Du, ich, wir, als die Glieder, wir hängen da noch drin, in der Versuchung, in der Anfechtung. Und seht, an diesem Punkt An diesem Punkt wird also besonders verständlich und besonders deutlich, warum Jesus Christus es damals hat seinen Jüngern mitwissen lassen, was da bei seiner Versuchung passiert ist und damit auch uns. Weil er nämlich damit zum Ausdruck will, Ausdruck bringen will, dass wir als seine Glieder, die wir jetzt mit ihm unterwegs sind, dass wir in einer eigenartigen Parallele ebenfalls in diesem Weg der Versuchung, der Anfechtung drin hingen, wo auch Jesus Christus drin hing. Und er uns ja deshalb auch verstehen kann. Und das ist, liebe Geschwister, nichts Ungewöhnliches. Wir kennen einige Bibelstellen aus dem Neuen Testament, wo uns gesagt wird, dass Anfechtung und nicht das Versuchung etwas ganz Normales ist. Es gehört zum Leben eines Christen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Oder man kann es auch noch anders ausdrücken. Auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen quer im Magen liegt. Nicht? Es gibt kein geistliches Wachstum. Es gibt keine geistliche Frucht. Es gibt keinen geistlichen Fortschritt ohne Prüfung, ohne Bewährung. Ist nun mal so. Wer meint, er kommt mit Jesus Christus durch, ohne dass er geprüft oder bewährt würde, der irrt. Für dich und für mich gilt diese Kette aus dem Römerbrief. Nicht die uns der Apostel Paulus mitgeteilt hat, mitgegeben hat. Nicht, wo es da heißt, also Bedrängnis bringt Geduld. Geduld bringt Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Diesen Weg führt Gott dich und diesen Weg führt Gott mich. Das, Jesus Christus hatte damals zu lernen bei seiner Versuchung diesen Vertrauensgehorsam und Gott möchte, dass dieser Vertrauensgehorsam bei uns ebenfalls geprüft und bewährt wird. Das möchte er. Wie damals für Jesus Christus diese soziale Frage und diese Wunderfrage und diese Machtfrage gilt, so gilt sie natürlich auch für dich. Natürlich heruntergebrochen auf unsere menschliche Ebene, ganz klar. Nicht, aber manchmal hört man ja solche Aussprüche nicht. Herr Jesus Christus, warum löst du nicht meine Tagesprobleme? Warum hältst du mich nicht aus allen Schwierigkeiten da heraus? Du kannst es doch, warum machst du es nicht? Nicht oder, ach Herr Jesus Christus, so eine spirituelle Erfahrung mit dir, so etwas, was wirklich so den Rahmen sprengt, das wäre es doch. Nicht, oder Herr Jesus Christus, zeig doch wenigstens in meinem kleinen Leben, in meinem kleinen persönlichen Leben, zeig doch da wenigstens deine Macht, dass sie sichtbar wird. Aber liebe Geschwister, mal ganz ehrlich, vielleicht mögen wir manchmal so denken, aber ist das Glaube? Ist das Glaube, wenn Jesus Christus nur noch dafür da ist, nicht, dass er mich aus allen Schwierigkeiten da, alle Schwierigkeiten beseitigt, dass er nur noch für mich da ist, um eine spirituelle Erfahrung nach der anderen mit ihm zu erfahren, wenn er ständig also seine Macht und seine Kraft in meinem Leben zeigen soll, wenn er nur noch dafür da ist, ist das noch Glaube? Sicherlich nicht. Und das, was da im persönlichen Bereich gilt, liebe Geschwister, das gilt natürlich auch im evangelistischen Bereich. Und da im Besonderen, nicht, wozu rufst du den Menschen auf, wenn du sie in die Nachfolge rufst? Was hättest du es einfach, wenn du sagen könntest, ich habe den Wohltäter, ich habe den Wundertäter, ich habe den Herrscher. Was hättest du es einfach, wenn du es so sagen könntest, aber was haben wir jetzt, was verkündigen wir jetzt? Wir verkündigen jetzt den gekreuzigten Christus. Nicht, und dann kommen andere her und sagen, vielleicht schön, aber wir hätten gerne einen anderen. Nicht, und das war ja genau das Problem, was der Apostel Paulus mit den Korinthern hatte, unter anderem. Nicht, dass die Korinther zu ihm sagten, Paulus, was du uns da bietest, das kann doch nicht alles sein. Das ist doch eine werbeunwirksame Botschaft mit diesem gekreuzigten Christus. Das kann es doch nicht sein. Überleg doch mal, in welchem Umfeld wir hier in Korinth leben. Da muss man doch der Gesellschaft in Augenhöhe entgegentreten. Da muss man der Gesellschaft doch etwas bieten. Und was schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief? Ich bin absolut davon überzeugt, dass ich nichts anderes vorhabe zu wissen und zu verkündigen als den gekreuzigten Christus und nicht eben den Wohltäter, den Wundertäter, den Herrscher. Ja, und damit sagt uns Jesus Christus ganz klar, wenn wir mit ihm in unsere Gegenwart blicken, damit sagt er uns ganz klar, so wie mich mein Vater damals diesen Weg geführt habe, so führe ich dich auch diesen Weg. Das sagt er ganz klipp und klar zu uns. Und für uns gilt, was Jakobus sagt. Selig ist der Mann, Schwester mit einbegriffen, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen, die ihnen lieb haben. Aber so, liebe Geschwister, davon bin ich auch überzeugt, bekommt natürlich unser Glaube einen ganz anderen Geschmack, einen ganz anderen Charakter, einen guten Charakter. Wenn wir wirklich mit Jesus Christus, ja, durch den Nebel der Versuchungen und der Anfechtungen, an dem wir, wo wir am liebsten sofort heraus möchten, mit ihm dahin durchmarschieren. Nicht, wo er bereits durchmarschiert ist und er uns somit in allen Dingen auch versteckt. Aber da lebt man sicherlich ganz anders. Ja, und lass uns jetzt noch einen letzten Blick hineinwerfen mit Jesus Christus, und zwar in die Zukunft. Ja, da entdecken wir etwas Furchtbares. Aber Furchtbares im Sinne einer gesunden Aufklärung, möchte ich es mal so sagen. Wir entdecken nämlich, dass genauso wie der Versucher es in dieser Versuchung haben wollte, es am Ende der Weltgeschichte geschehen wird. Die Welt bekommt ihren Wohltäter. Nicht der endlich diese soziale Frage löst. Nicht die Welt bekommt ihren Wundertäter, auf den sie alle hereinfallen werden. Die Welt bekommt ihren Herrscher, von dem sie alle begeistert sein werden. Aber es wird eine Weltordnung ohne Jesus Christus, ohne das Kreuz. Aber der kommt. Das sagt die Bibel ganz klar. Und die eigentliche Gefahr wird dann, obwohl eigentlich die Gefahr auch jetzt schon da ist, aber ich sage trotzdem mal so, die eigentliche Gefahr wird dann darin bestehen, dass der Widersacher sagt, wenn es mir damals schon nicht gelungen ist, dass Jesus Christus als Wohltäter, als Wundertäter, als Herrscher aufgetreten ist, und wenn ich es damals auch danach nicht verhindern konnte, dass es ein Kreuz gibt, dann will ich aber jetzt verhindern, dass die Menschen Interesse an ihrer Erlösungsbedürftigkeit haben. Das will ich verhindern. Und liebe Geschwister, seien wir ehrlich, das gelingt ihm unheimlich gut. Es gelingt ihm unheimlich gut. Nicht, dass plötzlich alles Nebensächliche nach vorne rutscht, und alles eigentliche Wichtige rutscht in den Hintergrund. Die Frage nach dem ewigen Leben ist überhaupt nicht mehr interessant, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Aber die Frage, wie ich hier auf Erden mein Leben gestalten kann, hat plötzlich oberste Priorität. Was für ein fataler Irrtum. Aber das ist der Geist des Widersachers. Nicht, und deswegen nennt die Bibel ja diese Gestalt, die da am Ende der Weltgeschichte da mal auftreten wird, eben den Antichristus. Nicht, und die Welt wird alles von ihm bekommen. Die Welt wird alles von ihm bekommen. Nur eben der Mann vom Kreuz, der fehlt. Und das sollte uns stutzig und das sollte uns wachsam machen. Dass wir nicht nur mit Jesus Christus seine Vergangenheit sehen und ihn dafür anbeten, dass er der Versuchung widerstanden hat. Dass wir nicht nur mit Jesus Christus in unsere Gegenwart sehen und im Vertrauensgehorsam mit Jesus Christus unsere Schritte gehen, sondern dass wir eben auch wachsam in die Zukunft blicken. Denn das wird kommen. Damit haben wir eines Tages wirklich zu rechnen, dass dieser Herrscher eben wirklich auftritt. Und dann gilt es nochmal ganz anders, als es jetzt schon gilt, Herr, komme bald. Dann wird er natürlich dem ganzen Spuk, dann kommt er und dann wird er diesem ganzen Spuk ein Ende machen. Und deswegen, wenn wir diese Versuchungsgeschichte lesen, liebe Geschwister, können wir wirklich nur unserem Herrn Jesus Christus danken, dem Gekreuzigten. Nicht nur, dass er diese 40 Tage und alles, was damit zusammenhängt, dass er diese 40 Tage da wirklich durchgestanden hat, sondern dass er in seiner großen Weisheit und in seiner großen Liebe uns das auch mitgeteilt hat. Damals seinen Jüngern und damit auch uns das mitgeteilt hat, dass wir ihn wirklich klar sehen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm vertrauen und dass wir ganz auf ihn ausgerichtet sind, liebe Geschwister. Und insofern fand ich diese Versuchungsgeschichte durchaus mal interessant, weil ich wirklich der Ansicht bin, die passt wirklich gut so an den Anfang der Passionszeit. Weil ich wirklich der Meinung bin, ja, hier entscheidet sich wirklich schon, ob es eine Passion gibt oder nicht. Amen.